Der heutige Predigttext steht im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel. Ich lese die Verse 12 bis 19. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält. Und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann den gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach Gottes Willen zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Amen.
Guten Morgen. Wir kommen in unserer Predigtserie Fremdsein, Glauben in einer postchristlichen Welt jetzt wirklich in die Schlusskurve, auf die Zielgeraden. Und mit dem heutigen Text konfrontiert uns Petrus tatsächlich bereits zum 5. Mal in seinem Brief mit der Thematik von Not und Leid im Leben eines Christen. Aber diesmal rückt er noch stärker als in den anderen Stellen das Thema der Prüfung und der Bewährung des Glaubens in den Mittelpunkt. Und so lautet mein Thema für heute Morgen: als Christ in der Bewährungsprobe des Glaubens. Dazu habe ich 3 Punkte für uns. Erstens, liebe Freunde, wundert euch nicht über Nöte. Zweitens, freut euch im Leid. Und drittens, vertraut auf Gott und tut das Gute. Und ich komme zu meinem ersten Punkt, liebe Freunde, wundert euch nicht über Nöte. Wir lesen noch einmal Vers 12. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube geprüft wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches, etwas Fremdes zustößt. Wundert euch nicht über Nöte. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Leicht gesagt und oft so schwer getan. Vor einigen Jahren hat eine liebe und weise Glaubensschwester hier aus unserer Gemeinde einmal folgenden Satz zu mir gesagt. Leute sagen mir manchmal, dass sie nicht verstehen können, warum sie dieses oder jenes Leid in ihrem Leben durchmachen müssen. Warum es sie trifft. Und dann sagte sie, Mich würde es eher wundern, wenn ausgerechnet mich das Leid nicht treffen sollte. Dieser Satz hat sich mir tief eingeprägt. Mobbing schon im Kindergarten, in der Schule, bis an den Arbeitsplatz, Leistungsdruck, Beziehungsprobleme in Ehen und Familien, Krankheiten aller Art, mancherorts Krieg, Ungerechtigkeit, Einsamkeit, das Alt- und Gebrechlichwerden, schließlich Sterben und der Tod selbst. Und so all dem kann dann noch on top sozusagen das Leid hinzukommen, von dem Petrus in unserer Stelle, die wir gelesen haben, schreibt, dieses Leid, das uns allein deswegen trifft, weil wir an Jesus Christus glauben. All das zusammen prägt menschliches Leben und es prägt das Leben als Christ. Und da sollte ausgerechnet mich kein Leid treffen. Der Liedermacher Manfred Siebald bringt es in einem seiner Lieder einmal so auf den Punkt. Einmal trifft es einen jeden. Und der Theologe Tim Keller schreibt dazu Folgendes. Manche Leute gehen naiv davon aus, dass ihnen schon nichts Schlimmes passieren wird, weil sie doch so kompetent oder diszipliniert oder anständig oder so gute Christen sind. Dergleichen ist schlechte Theologie. Und bei vielen, die von einem Leid getroffen werden, verdoppelt und verdreifacht sich das Elend durch den ungläubigen Schock, dass es ausgerechnet sie getroffen hat. Ob es wie bei Tim Keller um allgemeines Leid geht oder wie bei Petrus um das spezielle Leiden, das uns treffen kann, weil wir an Jesus Christus glauben. In beiden Fällen gilt, wundert euch nicht, wenn es euch trifft. In einer gefallenen und von Gott getrennten, einer von Gott entfremdeten Welt gehört Leiden zu jedem Leben dazu und auch zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Im Blick auf unsere Einstellung legt Petrus dann aber noch einmal nach und sagt, denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches, etwas Fremdes zustößt. Denkt nicht, dass euch, wenn ihr leidet, etwas Ungewöhnliches passiert, etwas, das eigentlich gar nicht sein dürfte. Denkt nicht so. Und hier möchte ich dann aber doch einfach mal zurückfragen. Okay, Petrus, wenn ich mich nicht wundern soll, wenn ich Leid trifft und nicht denken soll, dass mir damit etwas Ungewöhnliches passiert, wie bitte soll ich mich denn dann dazu stellen, wenn es mich trifft? Und was antwortet Petrus als erfahrener Hirte und Seelsorger? Durch die Not, das Leid, das euch den Boden unter den Füßen weggezogen hat, das wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen ist, dadurch wird euer Glaube geprüft. Was war die Not, der Feuersturm, der die Adressaten seines Briefes getroffen hatte? Nach dem großen Brand Roms im Jahr 64 nach Christus hat Kaiser Nero die Christen für den Ausbruch des Feuers verantwortlich gemacht und er ließ sie in Rom hinrichten. Ausgehend davon kam es im Römischen Reich lokal an vielen Stellen zu Ausbrüchen von Gewalt, zu Ausgrenzung, zu Verfolgung bis hin zur Tötung von Christen. Das war noch keine staatlich angeordnete Christenverfolgung, wie dann später unter Kaiser Domitian. Aber über den Gemeinden in Kleinasien, an die Petrus geschrieben hat, schwebte das Damoklesschwert der Verfolgung. Und es hat an vielen Stellen einfach brutal zugeschlagen. Für Petrus ist klar, diese schwere Situation dient dazu, den Glauben der Geschwister zu prüfen. Schon im ersten Kapitel seines Briefes hat er Folgendes geschrieben. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit hin geprüft werden. Gold wird im Schmelzofen geprüft. Es wird von Schlacken, von Verunreinigungen gereinigt. Und so wird auch dein und mein Herz geprüft. Es wird geprüft mit dem Ziel, es mitten in dem Schweren, das wir erleben, zu reinigen von dem, was noch immer an unguten Gedanken und an Motiven in uns ist. Zuletzt mit dem Ziel, uns Jesus, seinem Denken, seinem Handeln, seiner Einstellung ähnlicher zu machen. Prüfungen sind selten angenehm und doch bringen sie ans Licht, wo wir Schwachstellen haben, wo wir Nachhilfe brauchen. Vielleicht sind manche gerade in der Fahrprüfung, mit einer Fahrprüfung beschäftigt. Andere haben gerade ihr Abitur geschrieben. Leo aus unserem Musikteam, er hat gerade seine Handwerksausbildung im Bereich Metalltechnik abgeschlossen. Die meisten von uns sind einfach froh, wenn Prüfungen vorbei sind und wenn wir sie hoffentlich bestanden haben. Prüfungen sind unbeliebt. Ich denke, das kennt jeder von uns. Und doch brauchen wir sie. Niemand vertraut sich gern einem ungeprüften Piloten an. Halten wir also bis hierher fest, wundern wir uns nicht, wenn uns Schweres trifft. Es ist notwendig, weil darin unser Glaube an Jesus geprüft wird. Was aber hilft uns, wenn wir mitten in einer solchen Prüfungsphase stehen? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Liebe Freunde, freut euch im Leid. In Vers 13 schreibt Petrus, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Machen wir uns noch einmal klar, an wen Petrus diese Aufforderung zur Freude schreibt. Es waren seine Glaubensgeschwister, die unter römischer Herrschaft in Kleinasien lebten und entweder schon verfolgt wurden oder jeden Moment damit rechnen mussten, dass das Feuer der Verfolgung auch sie treffen würde. Das sind Verhältnisse, die wir in der westlichen Welt in den letzten 80 Jahren so nicht mehr kennen. Weltweit hingegen sieht es völlig anders aus. Open Doors, ein christliches Hilfswerk für verfolgte Christen, das jährlich den sogenannten Weltverfolgungsindex herausgibt. Diese Übersicht stammt von Open Doors. Für 2026 lesen sich die Zahlen dann so. Weltweit sind mehr als 388 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Das ist deutlich mehr als alle Einwohner der USA. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex gilt dies sogar in einem sehr hohen bis extremen Maß. Das sind die dunkelroten Felder. Davon betroffen sind 315 Millionen der dort lebenden Christen. Das sind die Menschen, unsere Glaubensgeschwister, denen unser heutiger Text unmittelbar und ganz direkt gilt. Sie leben nicht mehr unter der Regierung eines Kaisers, aber sie erleben Unterdrückung, Gefängnis, Gewalt, Verfolgung, im Extremfall bis hin zur gezielten Tötung, genau wie die Leserschaft von Petrus. Ganz unmittelbar und direkt. Immer wieder veröffentlicht Open Doors Berichte von verfolgten Christen, die beschreiben, wie wichtig und ermutigend es für sie ist, wenn wir im Westen für sie beten. Das werden wir auch nachher noch im Gottesdienst tun. Und das sollten wir auch immer wieder zu Hause und in unseren Hauskirchen tun. Open Doors stellt dafür großartiges Material zur Verfügung. Zum Beispiel einen Gebetskalender mit jeweils einem Gebetsanliegen für einen Tag. Manchmal für ein Land, manchmal für eine Gruppe von Menschen, manchmal für einen einzigen Menschen, für den wir beten können. Und seid sicher, unser Gebet, dein Gebet, kommt auf der anderen Seite dieser Erdkugel an, als Trost und als Ermutigung. Und deshalb möchte ich bitten, fang an, wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, fang an, für diese Geschwister zu beten oder bleib dabei, dass du für sie weiter betest. Unmittelbare Gewalt und Verfolgung erleben wir als Christen in Deutschland derzeit so nicht. aber mildere Formen davon gibt es auch bei uns. Philipp Bartholomä, wirklich der Philipp, der letzte Woche hier gepredigt hat, unser Philipp, er schreibt dazu Folgendes. Aber so ganz weit weg sind die hier in 1. Petrus 4 geschilderten Vorgänge dann doch nicht. Ehemalige Muslime werden nach ihrer Bekehrung zu Christus auch in Deutschland vielfach durch Familienangehörige und Landsleute bedroht. Wir erleben massiven gesellschaftspolitischen Widerstand gegen explizit christlich motivierte Organisationen, die sich für den Lebensschutz einsetzen, und insgesamt immer weniger Toleranz. Ein zunehmend feindseliges Klima gegenüber andersdenkenden und anderslebenden Christen. Wer einmal in Berlin auf dem Marsch für das Leben mit dabei war und es einmal miterlebt hat, wenn dann skandiert wird, hätte Maria abgetrieben, wäre dir uns erspart geblieben, in einer Lautstärke, mit verzerrten Gesichtern. Ich war damals mit meinem Schwiegerpapa und ich bin einfach durchgelaufen. Ich habe für einzelne Menschen, die ich gesehen habe, einfach gebetet. Was kann man für solche Menschen machen? Man kann für sie beten und hoffen, dass Gottes Geist auch ihr Herz erreicht. Zu all dem hinzu kommen vielleicht Ablehnung, Widerstände und Feindseligkeiten in der Schule oder am Arbeitsplatz in Form von Spott, abfälligen Kommentaren als Reaktion auf ein Glaubensbekenntnis in sozialen Medien oder die persönliche Entfremdung von Freunden und innerhalb der Familie. Wo immer Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus leiden, ruft Petrus ihnen zu: Wundert euch nicht, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden Anteil habt, die Christus durchmachen musste. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder die andere: Echt jetzt, Petrus? Bist du noch zu retten? Und es ist verständlich. Die natürliche Reaktion auf Druck und Leid ist nämlich eine ganz andere. Schockstarre, Bitterkeit, Verzweiflung und Ohnmacht. Viele von uns kennen das. Oder in die andere Richtung Wut und Aggression. Aber Freude? Geht's noch, Petrus? Ja, das geht. Das geht. Und wie bitte? Petrus nennt uns zwei starke Wahrheiten, die uns mitten in der Not ermutigen und mit echter Freude erfüllen können. In Vers 13 lesen wir: Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Wenn wir im Leid stehen, dann müssen wir das Rad für unseren Umgang damit nicht mehr neu erfinden. Petrus lenkt uns den Blick auf Jesus, der auch darin, wie wir mit Leid umgehen können, das ganz große, das starke Vorbild für uns ist. Er hat für uns und an unserer Stelle gelitten. Und im Blick auf ihn sehen wir auch in Prüfungen: Ja, so kann es gehen. So kann ich bestehen. Was war Jesu Einstellung zum Leid? Im Hebräerbrief im 12. Kapitel heißt es über Jesus: Jesus hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Und nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Jesus hat Kraft für sein Leiden darin gefunden, dass er wusste, welche Freude sein Leid bewirken würde. Er hat ein Stück den Blick in die Zukunft gehabt. Er hat gewusst, welche Freude sein Tod am Kreuz bewirken würde, nämlich die Freude der Gemeinschaft mit uns, mit dir und mit mir. Versteht ihr? 388 Millionen Christen, die verfolgt werden, plus all die anderen Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, sind heute irgendwie darum bemüht, zusammenzukommen, sein Wort zu hören, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen. Nichts davon wäre in dieser Welt. Und wir würden nicht hier sitzen und keiner von uns mit großer Wahrscheinlichkeit, außer durch familiäre Banden, keiner von uns würde den anderen kennen, wenn Jesus nicht diesen Blick gehabt hätte. Er hat die Freude der Gemeinschaft mit dir und mit mir vorausgesehen. Und das hat ihm die Kraft gegeben, sein Leid zu tragen. Viktor Frankl, er ist der Begründer der Logotherapie, er überlebte mehrere KZs. Unter anderem deshalb, weil er in extrem trost- und hoffnungsloser Situation Trost und Hoffnung im Vorgriff auf die Zukunft fand. Er schreibt: Im KZ, da stellte ich mir vor, ich stünde an einem Rednerpult in einem großen, schönen, warmen und hellen Vortragssaal und ich sei im Begriff, vor einer interessierten Zuhörerschaft einen Vortrag zu halten unter dem Titel »Psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager« und ich spreche gerade von all dem, was ich soeben erlebte. In diese Vorstellung hat Viktor Frankl sich immer wieder hineingelebt. Mitten im Konzentrationslager. Und Frankl überlebte das Konzentrationslager tatsächlich. Und 1976 sprach er tatsächlich über all das in dem wunderschönen Saal der Wiener Hofburg vor Menschen, die interessiert waren und ihn wirklich hören wollten. Genau das will uns auch Petrus sagen. Ja, ihr leidet jetzt, weil ihr an Christus glaubt und euch zu ihm bekennt. Aber wenn Jesus wiederkommen wird und als der herrliche König sein Reich auf dieser Erde sichtbar aufrichten wird, wenn das geschehen wird, dann werdet ihr vor Freude jubeln. Stellt euch das vor. Die Aufforderung an dich und an mich ist die, dass wir uns in diese Vorstellung immer wieder hineindenken. Und ich bekenne, dass ich das viel zu wenig tue. Das ist unsere Zukunft. Wenn wir nicht mit unserer Zukunft in Berührung sind, können wir die Gegenwart nicht so leben, wie wir sie aus Gottes Sicht leben können und leben sollten. Das ist unsere Zukunft. Leben wir uns, denken wir uns, fühlen wir uns ein Stück dort hinein. Malt es euch aus. Wir werden ihm, unserem König, zujubeln. Wird es regnen, wenn er kommt? Wird es ein warmer Sommerregen sein, ein strahlend warmer Tag? Es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass wir uns vorstellen, dieser König wird auf diese Erde kommen. Wir werden ihm zusammen mit Millionen Menschen zujubeln und er wird jeden einzelnen Namen und jede einzelne Geschichte kennen. Er wird dich in dieser Masse erkennen. Unter seiner Herrschaft wird es kein Leid, keine Träne, keinerlei Ungerechtigkeit mehr geben. Stattdessen werden wir tiefsten Frieden, nachdem wir uns so sehr sehnen, und Geborgenheit, Gerechtigkeit und unvorstellbare Freude erleben dürfen. Egal wie notvoll unsere aktuelle Situation auch sein mag, der Blick auf unsere reale und herrliche Zukunft mit Jesus setzt schon heute ungeahnte Kräfte der Hoffnung und der Freude frei. Diese Wahrheit bezieht sich ein Stück auf die Zukunft, gibt uns Kraft von der Ausrichtung auf die Zukunft her. Petrus stellt uns aber noch eine zweite großartige Wahrheit, eine Segenszusage vor. In Vers 14 lesen wir: Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wo immer wir, obwohl wir wertschätzend und respektvoll mit Menschen umgehen, wo immer wir aufgrund unseres Glaubens beschimpft, vielleicht verleumdet oder angegriffen werden, brauchen wir uns auf keinen Fall, auf gar keinen Fall davor zu fürchten, dass Gott uns verlassen würde. Im Gegenteil, gerade dann verbindet sich Gott ganz besonders eng mit uns durch seinen heiligen und herrlichen Geist, der auf uns ruht. Das hat mich ganz besonders angesprochen. Gottes Geist, der auf dir und mir ruht. In besonders zugespitzter Form, wenn wir für Christus leiden, aber auch wenn wir allgemeines Leid ertragen. Gott ist uns nah. Es ist keine Strafe. In den allermeisten Fällen ist Gott uns einfach nah und es geht nicht um Strafe. Das erinnert an Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Diesen Vers hat Jesus unmittelbar auf sich selbst angewandt und damit zum Ausdruck gebracht: Ich, Jesus von Nazareth, ich bin der verheißene Messias. Und auf mir ruht der Geist Gottes. Und der gleiche Geist, der auf Jesus geruht hat, er ruht auch auf uns. Wenn wir in dieser Welt bereit sind, für unseren Glauben an Jesus Christus auch Nachteile bis hin zu, in manchen Teilen, eben direkte Verfolgung in Kauf zu nehmen. Petrus verspricht uns, wenn du, weil du zu Jesus gehörst, leiden musst, wirst du die innigste Gemeinschaft, die auf dieser Welt überhaupt nur möglich ist, die Gemeinschaft, die Jesus hier auf dieser Welt mit seinem Vater gelebt hat, du wirst diese gleiche Gemeinschaft erleben. Es ist, als ob Gott uns durch seinen Geist die Hand auf den Kopf legen würde und sagen würde, ich bin bei dir und ich bleibe bei dir. Als Jesus in Nazareth in der Synagoge gesagt hat, ich bin der, von dem in Jesaja steht, war der Widerstand sofort da. Hat sich Gottes Geist zurückgezogen von ihm, von seinem Haupt. Er ist aufrecht durch die Menschenmenge, die ihn angreifen wollte, hindurchgegangen. Gottes Geist möchte uns in der Not und im Leid aufrichten. Und er kann es. Mitten im Sturm, um uns oder auch in uns, ruht dieser Geist auf uns. Strahlt seine Ruhe und seinen Frieden auf uns ab. Und wir dürfen ihn nach außen ausstrahlen, so gebrochen wie wir sind. Wenn wir so etwas erleben, sind wir glückliche Menschen. Das sage nicht ich, das sagt nicht nur Petrus, das sagt Jesus selbst in der Bergpredigt. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen. Wie glücklich seid ihr, wenn das passiert. Wenn sie euch verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Liebe Freunde, lasst uns Gott vertrauen und das Gute tun. In den letzten drei Versen unseres Textes konfrontiert Petrus seine damaligen und auch uns heutige Leser mit einer weiteren Wahrheit. Wir lesen nochmal die Verse 17 und 18. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende sein? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft, dem Evangelium Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann den gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Diese Verse machen zuallererst eines deutlich. Gott ist es nicht egal, was in dieser Welt geschieht. Es ist ihm nicht egal. Und es ist ihm auch nicht egal, was jeder einzelne Mensch tut oder lässt. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wofür oder wogegen wir uns entscheiden. Die Wahrheit ist, jeder einzelne Mensch steht mit seinem Leben unter dem prüfenden Blick Gottes. Gott geht mit dem Leben eines jeden Menschen ins Gericht. Und wahr ist auch, keiner kann auf sich allein gestellt diesem prüfenden Blick Gottes standhalten. Keiner. Das kann uns beunruhigen, das kann uns beängstigen. Das können wir abtun und das können wir auch belächeln. Was aber ist unsere angemessene Reaktion auf diese Wahrheit? Petrus sagt in Vers 17, es gibt eine Botschaft. Es gibt eine Botschaft für dich und für mich. Und diese Botschaft, sie hat Kraft. Sie hat Kraft, uns zu retten. Und diese Botschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die unfassbar gute Nachricht, dass wir selbst, zwar in uns, sündiger sind, wie wir jemals gedacht haben, aber in Christus geliebter, wie wir jemals gehofft haben. Dieser Satz ist nicht klein zu kriegen. Und wenn wir ihn noch jahrelang durchleben, er ist wahr. Es ist die unfassbar gute Nachricht, dass wir von uns aus nicht so leben können, wie es gut und richtig vor Gott wäre. Aber dass Jesus so gelebt hat, vollkommen so gelebt hat, wie es gut und richtig vor Gott ist. Und es ist die unfassbar gute Nachricht, dass wir selbst uns von der Macht der Sünde und des Todes nicht befreien können. Aber dass Jesus durch sein Sterben am Kreuz, dass er die Macht der Sünde und des Todes ein für allemal gebrochen hat. Diese Botschaft, das Evangelium von Jesus, hat die Kraft, uns durch jedes Gericht Gottes hindurchzubringen. Jedes. Sie hat die Kraft, uns jede Angst vor dem Gericht Gottes zu nehmen. Aber diese Botschaft kann ihr rettendes Potenzial nur unter einer Bedingung entfalten. Dass wir dieser Botschaft unser Vertrauen schenken. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er kann keinen einzigen Menschen gegen den eigenen menschlichen Willen retten. Gott kann nur Menschen retten, die sich ihm anvertrauen. Deshalb möchte ich heute Morgen, ich möchte dich bitten, wenn du es noch nicht getan hast, vertrau dein Leben Gott an. Bekenne ihm deine Schuld und deine Sünde und bitte ihn um Vergebung. Lass dich mit Gott versöhnen. Wir haben es vorhin schon mal gehört. Lass dich mit Gott versöhnen. Das ist das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst. Dich mit Gott versöhnen lassen. Wenn du das tust, wirst du in eine einzigartige und persönliche Beziehung mit Gott treten dürfen. Diese Beziehung zu dem lebendigen Gott wird dich eben nicht vor jeder Not und jeder Prüfung bewahren. Davon spricht unser Text. Davor wird sie dich nicht bewahren. Aber in der Beziehung zu Jesus wird deine Seele durch alle Nöte und Prüfungen hindurch gerettet werden. Durch alle, die über diese Welt noch kommen werden und die auch in deinem persönlichen Leben noch kommen werden. Deine Seele wird ihren Bestimmungsort, den Himmel, finden. Warum können wir da so sicher sein? Weil Gott es versprochen hat. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit jeder, der ihm vertraut, und auch du, wenn du es tust, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das hat uns Gott nicht nur mit Brief und Siegel gegeben. Dafür hat er uns seinen Sohn am Kreuz hingegeben, Jesus. Er ist würdig, dass wir ihm unser ganzes gebrochenes Vertrauen schenken. Und so schließt Petrus genau mit der Aufforderung, dass wir unsere Seelen seinem treuen Schöpfer anvertrauen und nicht aufhören sollen, das Gute zu tun. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst uns unser Vertrauen auf unseren Schöpfer und Erhalter setzen. Im Vertrauen auf ihn werden wir uns nicht wundern, wenn wir in Nöte geraten. Da werden wir nicht dabei stehen bleiben. Im Vertrauen auf ihn werden wir im Leid zu der Freude hindurchdringen, dass Gott gegenwärtig ist. Und im Vertrauen auf ihn werden wir das Gute und das Richtige in unserem Leben tun können. Dazu segne uns alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.